Herzlich willkommen zum dritten Spielverlagerung.de Sonderpodcast zur Hinrunde 2013-2014. Ein schön langer Titel und wir werden heute auch wieder schön lange reden und zwar über drei Teams, die im Mittelfeld, man muss fast schon sagen, feststecken. Stuttgart, Mainz und Bremen sind heute an der Reihe. Und da werde ich wieder fachgerecht unterstützt von René Maric.
Hallo.
Und Martin Rafelt.
Moin.
Die beiden Männer, die jedes Bundesliga-Team bis ins letzte Detail kennen.
Außer Fall.
Aber jetzt ein Team, zu dem wir schon vorhinein festgestellt haben, ist relativ schwer, da die Hinrunde zu analysieren. Der VfB Stuttgart, kann man sagen, wieder so ein Team, das weder Fisch noch Fleisch ist, sind mit 19 Punkten in der Mitte der Tabelle. Eigentlich noch nicht mal weg von Abstiegsrängen, nur 5 Punkte Vorsprung. Andererseits auch nur 9 Punkte Rückstand, also nur in Anführungszeichen 9 Punkte Rückstand auf die Europapokalränge.
Du musst die 3 Punkte noch dazu rechnen, die sie gegen Bayern noch holen.
Genau, sie haben ja noch ein Spiel gegen Bayern, ein Nachholspiel, das sie theoretisch gewinnen könnten, vielleicht dann auch noch weiter vorne sind. Was soll man machen mit dem Stuttgart? Ich denke, wir müssen erstmal anfangen, nochmal mit der Anfang der Saison, wo noch Bruno Labbadia Trainer war. Und dann kam ja Thomas Schneider, der das übernommen hat. Martin, was würdest du sagen, sind da die Unterschiede gewesen in der Herangehensweise und wieso gab es dann auch erstmal diesen Aufschwung, als Schneider kam?
Relativ plastisch kann man das zeigen an den Personalien Quist und Gentner. Gentner war so Key-Spieler von Labbadia und hat auch so das System Labbadia sehr gut verkörpert mit seiner umfassenden Wirrheit.
Ja, ein schöner Begriff.
Gentner ist ja so ein Spieler, der ja fast alles kann irgendwie, aber nicht so besonders konstant und einfach vom taktisch sehr, sehr flexibel ist. Und relativ komplex agiert, sage ich mal, aber halt doch auch ein bisschen willkürlich irgendwie und da rennt über den ganzen Platz, könnte man plump sagen. Und so war auch dann irgendwie das System Labbadia immer mehr. Die haben einfach das unkonstanteste und wirrste Zeugs gespielt, was man sich so vorstellen kann, phasenweise.
Und was hat dann Schneider jetzt geändert, dann, als er kam?
Hat Quist wieder reingebracht. Das ist halt jemand, der für Struktur und Ordnung sorgt. Lustigerweise hatte der komplett sein Standing dann verloren unter Labbadia. Sollte eigentlich, glaube ich, verkauft werden, soweit ich gehört habe. Wollte niemand haben. Und dann hat eben Schneider den wieder eingebaut und auf ein sehr, sehr klar strukturiertes 4-4-1-1 umgeswitcht. Ganz entgegengesetzte Richtung im Grunde, hat mit ziemlich hoher Intensität direkt angefangen, hat da die Dribbling-Fähigkeiten der diversen Spieler ganz gut genutzt, sehr gut organisiert gegen Ball arbeiten lassen, ein bisschen kompakter als zuvor, unter Labbadia war das immer so ein bisschen das Pressing auch ein bisschen willkürlich, war durchaus vorhanden und ab und zu auch ziemlich intensiv, aber doch unkonstant und merkwürdig organisiert teilweise.
Interessanterweise ganz ähnlich wie beim HSV, die wir gestern besprochen haben. Erstmal so wirres System, wo man nicht genau weiß, was soll das, dann der Trainerwechsel, zurück zu was viel Einfacherem, was Simplerem, aber dann auch jetzt wieder Probleme Ende der Hinrunde.
Ähnlich wie bei Hamburg hat, glaube ich, so der nächste Schritt ist schief gelaufen, bei Hamburg ist eher so, dass sich das so ein bisschen ausgependelt hat. Bei Stuttgart ist doch klar zu beobachten, wohin es gehen sollte. Wir haben eigentlich dann angefangen, noch versucht, höheres Pressing zu spielen, noch zu intensivieren und haben auch vor allem versucht, zunehmend auch das eigene Ballbesitzspiel zu fokussieren. Und gerade der Punkt ist halt bisher ziemlich in die Hose gegangen, muss man sagen. Also am plastischsten war das zu sehen gegen Dortmund, wo sie dann immer wieder im Aufbauspiel, auch in schlimmsten Pressing-Situationen, wo eigentlich gar nichts mehr zu retten war, haben sie dann so noch versucht, sich mit flachen Pässen zu lösen, die dann in die Füße der Gegner gerollt sind und dann gab es Konter dementsprechend. Sollte man nicht machen. Und das Problem hatten sie dann später auch noch ein paar Mal. Ja, also den Schritt ins Ballbesitzspiel haben sie nicht hinbekommen.
Genau. René, hältst du von den Stuttgartern bisher in der Saison? Würdest du das unterschreiben, was Martin gesagt hat?
Absolut. Sind jetzt stärker geworden, haben ein bisschen mit Ballbesitz home experimentiert. Also beziehungsweise ganz am Anfang haben sie einfach 4-4-2 gespielt. Sehr stabil, sehr simpel. Dann versucht Ballbesitz zu praktizieren im Aufbauspiel, was dann nicht funktionierte. Und sind jetzt wieder ein bisschen normaler geworden, würde ich sagen. Oder haben sie jetzt in den letzten Spielen auch wieder mehr Ballbesitz gespielt, Martin?
Ja, so halb. Also gegen
Okay.
Schalke
Aber
haben
nicht
sie
so extrem wie in den ersten Spielen so, ne?
nee, nicht mehr ganz so. Also sie haben gegen
Okay.
Schalke sehr viel mit Gentner ist da fast immer herausgekippt im Grunde. Und Quister das dann so in der Mitte abgesichert und Maxim ist dann ein bisschen zurückgefallen. Und dann haben sie eigentlich immer versucht, über links zu spielen. Aber ja, das sind halt nie ins Zentrum gekommen, weil da effektiv Maxim gegen vier Leute stand, weil bei Schalke einfach die Doppelspitze hat sich ganz tief und kompakt positioniert und war einfach kein Reinkommen ins Zentrum. Und da wurde das dann so aufgefressen.
Ja, wir hatten zwei Spieler genannt, die Aufschwung mit Aufschwung zu tun hatten, haben wir schon genannt, Maxim und Quist. Sicherlich nicht vergessen darf man auch Timo Werner. Was hältst du von dem, René? 4 Tore, 4 Assists, 17 Jahre alt.
Ja.
Ist keine schlechte Ausbeute.
Sechs
Ist keine schlechte Ausbeute.
90er Jahrgang, ey.
Ja, es ärgert mich ein bisschen. Ich komme mir so alt vor wegen solchen Spielern. Und ich bin erst 21er, das finde ich wirklich gemein. Wer ist halt extrem dynamisch einfach im Überwinden von Neuem, so im Dribbling, finde ich ziemlich, also das ist schon mal eine ziemlich positive Eigenschaft.
Oh, sehr, sehr schnell am Ball.
Ja.
Kann behält diese Geschwindigkeit auch in relativ engen Situationen. Also ich glaube, da mehrere Situationen, wo er wirklich einfach ja, durch ganz gut positionierte Defensiven quasi einfach durchgerannt ist. Ist da individualtaktisch ganz gut, macht immer so in hohem Tempo kleinere Finten und kann dann ohne sein Tempo zu verlieren am Gegner aus der Balance bringen, vorbeiziehen. Hat so teilweise hat was Gambetta-artiges teilweise, was er macht. Ist gut.
Denkst du, der wär potenziell gut als Halbstürmer in so einer asymmetrischen Raute? Könnte man ja auch mit Leitner, Chris Gentner und Maxim eigentlich ganz gut machen, oder?
Ach so. Also du meinst Leitner als Halbspieler?
Ja, genau. Und Werner so
Ja.
pendeln zwischen quasi situativ Mittelstürmer, situativ links
Ja.
außen. Red Quist auch eine zentrale Rolle, Maxim ein bisschen anders eingebunden.
Also das wäre anspruchsvolle Rolle für Maxim, der dann quasi Gentner und Leitner ausbalancieren müsste, so ein bisschen.
Könnte das nicht,
Jo.
also potenziell könnte das doch ziemlich gut und dabei trotzdem ziemlich durchschlagsfestig bleiben. Also das ist ja so ein Spielertyp dafür,
Ja,
potenziell.
ja, 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 ja. Das ist glaube ich auch so das außergewöhnlichste Merkmal bei Maxim. Also so dribbeln und schießen wie er können ein paar Leute, aber der ist wirklich dabei strategisch, taktisch ja, ziemlich reif und hat ein gutes
Eben.
Gespür dafür, sich passend zu
Da wäre das
bewegen,
eigentlich
ja.
eine ziemlich interessante Rolle
Ja,
auch.
das stimmt,
Vielleicht
das
mit
wäre schon
Leitner.
spannend.
Will vielleicht auch Leitner noch besser einbringen, so, ne? Quist
Ja,
auch.
Leitner, ich hatte jetzt letztes Mal die These aufgestellt, dass Leitner eine Rolle spielen muss, wo es egal ist, wo er sich hinbewegt, so.
Da wäre in dem
Weil er
Fall
einfach
auch
auch
bestenfalls.
überall hinläuft, so.
Ja.
Kommen wir mal von der Theorie zur Praxis zurück. Wie sie jetzt aktuell spielen, was denkt ihr, ist da die Prognose für die Rückrunde? In
Hast du
welche
viel
Richtung
Hass drauf?
geht's?
Also wenn es so bleibt, jetzt würde ich sagen, ein bisschen nach unten. Ich fand sie nicht so gut, dass sie jetzt, sind Zehnter. Ich hätte sie eher so auf 12, 13 geschätzt.
Könnten
Aber
natürlich noch einen Platz verlieren auf Werder, wenn sie gegen Bayern noch 14 Tore fressen.
okay. Na gut, also sind sie Elfter? Nee, also dann könnte
Also,
müsste ich
was denkst du,
eigentlich.
Martin?
Ja,
René war sagt eher
ich
nach
sehe
unten.
es genauso wie René. Also ich denke, leistungsmäßig vermute ich, dass sie so ungefähr stagnieren. Also so, ich glaube so im Duell, also die hatten eine gute Phase, eine schlechte Phase in der Hinrunde, so werden sie sich irgendwo dazwischen einpendeln, denke ich. Vielleicht ein bisschen konstanter sein, aber auf nicht ganz so hohem Niveau wie in ihren besten Spielen. Und um sie herum gibt es viele, oder hinter ihnen gibt es viele Mannschaften, von denen man eine Steigerung erwarten kann. Deswegen müssen sie, glaube ich, eher nach unten gucken. Wobei sie vom Potenzial her schon auch nach oben gucken könnten. aber ich glaube nicht, dass sie das abrufen.
Das sagst du aber jetzt mittlerweile, glaube ich, fast jeder Mannschaft, dass sie vom Potenzial her nach oben gucken müssen.
Halt, ja, alle Mannschaften haben halt geiles Potenzial in der Bundesliga.
Das ist cool. Ja, das Potenzial ist viel da, liegt auch viel Bach. Also ist ja auch dieses Anti-Eintracht-Frankfurt-Ding bei mir, dass halt dieses Potenzial nicht genutzt wird. Das mag ich nicht. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass Stuttgart einfach 5 Plätze abfällt. Also Hamburg, Hoffenheim, Frankfurt, Hannover, könnte ich mir alle vorstellen, dass die noch in Stuttgart vorbeikommen. So.
Ja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie da noch 1-2 Plätze verlieren.
Oder 5.
Was sie nicht aufholen werden, das kann ich jetzt schon mal in meine Prognose abgeben, ist den Rückstand auf den FSV Mainz 05. Und über die werden wir jetzt gleich reden.
Juhu.
Weiter geht's mit dem Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir reden jetzt über den FSV Mainz 05. Eine Mannschaft, bei der ich jetzt hier ganz offen und ehrlich zugebe, ich habe sie kaum gesehen in der Hinrunde. Ich muss mich da ganz auf eure Expertise verlassen. Und deswegen stelle ich da auch gleich die Frage an René, was hältst du von der Entwicklung, die Mainz jetzt genommen hat in den ersten 17 Spielen der Saison?
Ist schwer zu sagen, ich fand nicht, dass sie sich jetzt besonders weiterentwickelt haben. Die haben eigentlich klassischen Mainzer Tugenden. So wie auch in einer sehr lesenswerten Serie gesagt, dass Pragmatismus zu Saisonbeginn hat das Kollege MB betitelt. Und die sind halt nach wie vor sehr gut im Passing. Haben versucht, am Anfang Ballbesitz zu spielen, wurde dann eigentlich ad acta gelegt, also sind dann teilweise wieder sehr, sehr pragmatisch geworden. In allen Aspekten, also Angriffspressing gab es nicht zu sehen. Meistens war es ein tiefes Mittelfeldpressing, hat man vorne eher so passiv geleitet und dann sehr viel Zugriff, extreme Kompaktheit in den Mittelfeldräumen. Haben sehr oft ein 4-1-4-1 probiert, hatten vorne Shinji Okazaki, ist auch ein interessanter Spieler für so ein System in der Rolle. Sehr viel Rotation, da war ein bisschen auch eine merkwürdige Spielerwahl dabei, finde ich. Ich finde, Choupo-Moting ist ein hervorragender Fußballer, der nicht perfekt eingebunden wird, auch zu sehr auf seinen Dribbling reduziert wird. Und dann kommt er auch, ist ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, würde ich sagen. Ich glaube, Martin stimmt dem auch zu. So.
Ja, mehr Choupo, mehr cooler Choupo. Nicht so viel rumgetribbelt da. Das ist Mist.
Hat auch interessanterweise die beste WhoScore-Durchschnittsnote bei Mainz.
Ja, weil der dann so Dribblings sammelt, die ja völlig überbewertet sind bei WhoScore. So.
Ja, aber auch, obwohl er eigentlich nur 6 Spiele von Anfang an gemacht hat.
Geilo.
Sonst 11-mal eingewechselt.
Ja, ist ja doch schon 3-mal oder 2-mal in der ersten Halbzeit schon eingewechselt worden, wenn man sagt, weil ja. Tuchel gesagt hat, wir brauchen mehr Choupo. So.
Apropos Einwechslung, ihr habt bei den Diskussionen, die ja auch mal unter Spielverlagerung Autoren stattfinden, dass da immer so jetzt so ein leicht kritischer Ton war, was so die Anpassung von Tuchel angeht. Dass er nicht mehr so ganz so krass drauf ist, wie er es noch vor 1-2 Jahren war. Also dass da auch in dem Punkt gerade pragmatisch war.
Vielleicht sogar zu krass drauf eher, oder?
Also zu krass.
Ganz viele Anpassungen und Umstände. Die hatten, glaube ich, ein Spiel, da hatten sie 4-4-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1 und dann Raute gegen Ende. Hatten sie ja auch, ich glaube, ein Spiel hatten sie doch sogar fast so gedreht. War das gegen wen war das denn? Augsburg Mainz? War das das?
Ist auch egal. Sag, was du sagen willst.
Ja, also, teilweise haben sie dann halt nicht ganz präzise angepasst. Das war aber eigentlich schon immer so. Im Spiel, die Umstellungen fand ich eigentlich fast immer sehr gut. Mhm. Und das Spiel, ich meinte, glaube ich, war Nürnberg Mainz, wo sie zuerst eine 4-2-1 hatten, dann 4-4-2. Und dann ein sehr offensives, so 4-3-3 mäßig, 4-2-1-3 und dann eine Raute gegen Ende. Da haben sie die ganze Zeit angepasst und waren eigentlich dann ab der Halbzeit bzw. ab der 60. Minute viel stärker. Und zuvor waren sie eben, haben sie sich einfach von mit diesem passiven, leitenden 4-4-4, in dem Spiel war es dann 4-4-2, 4-4-1-1 Passing vorne. Da hatten sie einfach gar keinen Zugriff auf Nürnberg. Da wurde dann ein bisschen zu langsam angepasst. Und nicht vor dem Spiel ordentlich angepasst, aber im Spiel selbst also sehr gut. Also
war das, was ich gerade gefragt habe, quasi Mist? Kann man dann sagen? Also sondern viel mehr. Ein
bisschen komplex und abstrakt zu erklären, weil es doch sehr viele unterschiedliche Sachen sind, wo er sehr unterschiedlich reagiert und agiert, der Herr Tuchel.
Wobei genau, bei dir klang es jetzt eher so, dass die Vorbereitung vor dem Spiel nicht ganz so perfekt war, aber dann die Anpassungen im Spiel funktioniert haben, jetzt beim Beispiel Nürnberg.
Beim Beispiel Nürnberg, ja, genau.
Ja. Aber die Hinrunde, muss man schon sagen, war, ist doch zumindest rein punktetechnisch gut ausgegangen für Mainz. 24 Absolut, Punkte, also Platz 9.
Kann man eigentlich kritisieren, so. Wenn die noch Baumgartlinger fit gehabt hätten, jetzt bekommen sie noch Kuh. Wird interessant, was er dann macht.
Ich denke, Baumgartlinger war so der Keypunkt an der Hinrunde, weswegen sich da nicht mehr so viel entwickelt hat. Also ja. Ich hatte am Anfang den Eindruck, in ein paar Spielen oder ein paar Momenten in den Spielen sah es so aus, als ob sie mehr auf Ballbesitz gehen wollen. Das war ja auch irgendwie, glaube ich, erklärtes Ziel grundsätzlich. Und mit dem Ausfall von Baumgartlinger war das dann so völlig ad acta gelegt. Und da war jetzt wieder die komplette Umschaltmannschaft Mainz zu sehen.
Ja. Haben sie aber auch ein bisschen umgestellt in der Mitte, in den Staffelungen, auch bei der Spielerwahl. Ich glaube, vorher war sehr oft Geis Soto, später hat dann Park relativ oft zentral gespielt, was ich ziemlich interessant fand, also war nicht schlecht. Und eben ja, auch diese verkappten Mittelstürmer über außen, Polter, Chupo teilweise, Nikolai Müller oft, sehr viel dotiert, weiß nicht.
Was könnte man in der Rückrunde?
Die Mentalität seiner Mannschaft ein bisschen kritisiert, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen so, fehlen die Automatismen, weil er sich denkt, ja, er muss jetzt viel wechseln, muss ein bisschen quasi Konkurrenzkampf entfachen, könnte auch sein.
Was muss denn in der Rückrunde noch besser funktionieren, damit sie noch vielleicht vorne angreifen können? Also, was müsste dann noch klappen? Sie sind ja gar nicht so weit weg.
Sie kriegen Co. dazu, das reicht schon, der muss halt gut eingebunden werden.
Ja, wie würde er denn gut eingebunden werden?
Mit Park auf der Doppel-6.
Weil?
Ich fand Park eigentlich, also der hat ja nicht so viele Spiele auf der 6 gespielt, aber ich fand ihn sehr beweglich, auch in engen Räumen, nicht so Nadelspieler im Ball hält, aber sehr gut aus den Engen ausgewichen und dann gute Pässe gespielt, strategisch ein paar Mal sehr gut. Und ja, Kuh ist halt, haben wir glaube ich schon sehr oft angesprochen, auch in den letzten Podcast damals zu Augsburg. Ist halt ein super Spieler und so, wenn die zusammen auf der Doppel-6 spielen, man vorne ordentlich fest und die Spieler wie Chupo, Moting und Nikola Müller gut einbindet, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine ziemlich starke Mannschaft
wenn
wird.
Also, wenn ich Raute...
Ja, aber ich kenne mir auch so Rückkehr zur Raute. Wie fändest du das, Martin? Chupo, Moting als Zehner, Raute mit Soto oder Geis und dann eben Kuh und Park?
Ich hatte eher gedacht, ob man nicht Kuh als... als Zehner mit ganz großen Nadelspieler-Fokus einsetzt, also bewusst ihn in eng schickt auf der 10 und dann vorne eben Speed reinbringt mit Müller und Chupo als Doppelspitze.
Ich glaube, wie man es hinten aufbaut. Wenn man so umschaltmäßig aufbaut, glaube ich, kommt man nicht ordentlich zum Tragen, denke ich, weil die dann den Raum.
Ach so, wenn man so umschaltet, nee, aber wenn man da so, ich glaube, so könnte man relativ leicht auf ziemlich effektiven Ballbesitz gehen. Wären sie gut abgesichert und könnten ja. Also quasi langsame Schnellangriffe machen. So.
Wie würdest du da die Dreierkette dahinter, also ja. Das Dreier dahinter besetzen? Das
ist wurscht, oder? Baumgartlinger halt auf der 6 wäre dann.
Ja, da fehlt gut. Noch bis nächste Saison.
Echt jetzt?
Ja.
Ah, das ist Mist. Naja,
ja, dann sonst hätte ich auch gesagt, mit Baumgartlinger wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn man dann eben. Ach, vielleicht.
Aber Zimling ist ja sehr guter Halbspieler so.
Ja. Eben Simling, Park, Kuh, Baumgartlinger wäre schon cool gewesen, aber ohne Baumgartlinger eventuell, weiß nicht, Simling, Park, Kuh und dann ja. Dann eben, ich weiß nicht, Müller, Chupo und Parker davor oder solche Sachen, das wäre interessant.
Ja, Parker haben sie auch noch, stimmt. Ja.
Was ist eure Prognose für die Rückrunde? Wie geht's weiter?
Prognose für die Rückrunde? Oh, schwer. Ich würde sagen, dass sie vielleicht... Ich habe jetzt, wie gesagt, die Tabelle nicht perfekt im Kopf.
Sind 4 Punkte nur hinter Hertha auf Rang 6, haben 10 Punkte Vorsprung auf Abstiegsrang. Also die sind da 5 Punkte nach hinten, 4 Punkte nach vorne. Sind ja im Nichts, genau wie Augsburg.
Ja. Ich denke mal, sie verlieren vielleicht. Nee, ich denke, die bleiben da. Also wenn ich von unten gucke, was da aufkommt, die haben alle Abstand. Stuttgart, Bremen sind am nächsten, die werden, glaube ich, ein bisschen Probleme haben. Aber ich könnte mir maximal vorstellen, so zwischen Platz 7 und Platz 10 bei Mainz. Also 9 ist, passt zu den
ja, 8 noch. Denke ich auch. Wobei natürlich, also grundsätzlich haben sie Potenzial. Also das muss man schon mal sagen.
wie alle Bundesligisten. Ja,
also man muss, also es wird echt interessant, wie jetzt der Wunschspieler Co. genutzt wird. Also ich muss nochmal betonen, wie absolut lachhaft das ist, dass sie den jetzt offenbar für 3 Millionen gekriegt haben. Das ist fast pervers, dass der so wenig gekostet hat. Und ich kann mir nicht erklären, warum da nicht jemand anderes mal reingesprungen ist und sich den da noch irgendwie mitgeboten hat und warum Wolfsburg das überhaupt macht. Aber je nachdem, wie er eingebunden wird, könnte der da schon einschlagen. Und dann wird's interessant.
Na gut, ich kann wie gesagt zu Mainz relativ wenig sagen. Ich habe sie relativ wenig gesehen, aber ich vertraue einfach mal eure Einschätzung und die sind ja auch einfach im sicheren Mittelfeld auf jeden Fall. Da wird, glaube ich, nichts mehr anbrennen. Kurze Pause, dann machen wir weiter mit Werder Bremen. Willkommen zurück an den Empfangsgeräten zu Hause. Wir werden jetzt reden über Werder Bremen. Eine Mannschaft im Umbruch, kann man sagen. Nach 10 Jahren Thomas Schaaf hat Robin Dutt das Ruder übernommen. Hat einiges umgekrempelt bei dem Verein. Und ich werde jetzt erstmal einen kleinen Monolog halten, wenn das für euch okay ist.
Nein.
Ich habe sie relativ intensiv verfolgt. In den ersten Spielen, gerade so in den letzten Spielen, habe ich sie nicht mehr so verfolgt, muss ich zugeben. Zum Beispiel das 7-0 gegen Bayern München habe ich nicht gesehen. Anfang der Saison so ein bisschen Findungsphase hatte man das Gefühl. Da wurde dann auch immer sehr viel ausprobiert, immer unterschiedliche Systeme gewählt. Gegen Braunschweig und Augsburg hatte man dann am Anfang der Saison Glück, aber auch die richtigen Anpassungen von Seiten von dort. Und dann kam ja diese Phase dann Mitte der Hinrunde, wo die Ergebnisse auch kamen, wo man sich dann in diesem 4-4-1-1 relativ gut zurechtgefunden hat, das relativ konterlastig interpretiert hat. Und dann kam wieder so ein Switch. Ich gebe mir da selber ein bisschen die Schuld für, muss ich sagen. Ich habe nämlich sie ein bisschen so verflucht mit meinem Text, den ich im Ballnah-Magazin 3 gebracht habe, wo ich geschrieben habe, dass die sehr gute Fortschritte defensiv machen. Dann haben sie in den darauffolgenden Spielen einfach mal, ich glaube 14 Treffer in 3 Spielen war dann die Bilanz in den darauffolgenden Spielen. Um meinen Monolog abzuschließen, René, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast relativ viel von ihm in der Endphase gesehen. Wie hattest du sie da gesehen in der Endphase?
Ja, ich habe es in der Analyse als die bolzenden Gegentester bezeichnet. Das Aufbauspiel eigentlich fand ich fast lange Welle. Keine Kurzballstaffetten, sondern schnelle Raumgewinn, hoch und flach. Haben eigentlich Macchiardi schlecht eingebunden, wobei Macchiardi meiner Meinung nach auch nicht ideal bewertet wird, also nicht richtig eingeschätzt wird von Dutt und auch nicht der Spieler für diese Rolle ist. Ist für mich kein Strukturgeber, auch kein kreativer Spieler, kein Spielmacher. Offensiv eben doch sehr viel auf zweite Bälle ausgelegt, auch auf schnelle Flügelaktionen. Defensiv fand ich die eigentlich ganz gut. Gab ab und zu so unpassende Staffelungen, bisschen im Bewegungsspiel unharmonisch, nicht perfekt abgestimmt, nicht die Entscheidungsfindungen der Spieler waren nicht passend zueinander immer. Aber alles in allem eigentlich ganz gut, sehr intensiv, teilweise sehr, sehr kompakt, auch sehr, sehr flexibel. Gegen die Hertha hatten sie ein 4-1-3-1-1 in der Rollenverteilung, das formativ eigentlich fast immer unterschiedlich war, je nach Spielphase, nach Situation. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn die da offensiv auch noch so gespielt hätten wie defensiv, dann wären sie gut gewesen. So leider nicht.
So leider nicht, ja. Interessant, du hast schon erwähnt, Macchiardi, du hast es eigentlich auch schon ausgeführt, wie du ihn siehst, als jemand, der nicht richtig eingesetzt wird, der vielleicht auch eine zu zentrale Rolle hat, muss man sagen. Bei Freiburg, die ich ja auch intensiv verfolgt habe, war er eher immer der Zuarbeiter für Schuster, der eigentlich der Mann war, der den Spielaufbau geleitet hat. Anderer Spieler, der eine Schlüsselrolle hat, meine ich, unter Dutt, das ist Aaron Hunt, der relativ viele Freiheiten besitzt vorne und auch relativ aktiv sich am Spiel beteiligt.
Man erkennt schon das Problem daran, wenn man sagt, dass Macchiardi und Hunt Schlüsselspieler sind bei Bremen, weil das sind zwei Spielertypen, die beide hervorragend darauf ausgelegt sind, keine Schlüsselspieler zu sein. also sind
das ist ein sehr schönes Statement.
Sind beides Balancegeber letztendlich in einer gewissen Weise. Hunt ist jemand, der so für ein bisschen Variabilität und ein bisschen Dynamik sorgt, so im Gruppentaktischen. Marchiadis ist jemand, der Intensität. Wie ist denn das Substantiv für intensiv? Intensität, der Intensität reinbringt. Und ja, auch für Dynamik sorgt so. Und dementsprechend ist das dann auch so, dass das Bremen davon sehr hat, es ist sehr viel hat, ne? Sehr viel gruppentaktische Dynamik, es geht immer viel hin und her und so, aber dabei wenig zielgerichtet ist.
Fand ich auch, gerade Hand, der hat auch immer in der Phase, wo es dann eigentlich auch gut lief, wo man dann so einen kleinen Konterfokus reinbekommen hat, immer ein bisschen das Tempo verschleppt, fand ich.
Aber vor allem muss man, glaube ich, sagen, dass der Kader wirklich ein bisschen seltsam strukturiert ist, weil so komplett der Fixpunkt fehlt im Mittelfeld, würde ich sagen. Also wir haben schon gesagt, dass Macchiardi und Hunt so zuarbeitende Spieler sind. Junuzovic ja auch irgendwie. Ekici ist eben Spieler, der grundsätzlich sehr dominant sein kann, aber eben eher auf der 10, womit dann immer noch die Anbindung fehlt zwischen Offensive und Defensive, was ja, glaube ich, das Hauptproblem ist, hatte ich immer den Eindruck bei Bremen. Insbesondere auch, weil die Innenverteidiger nicht so spielstark sind.
Genau, ja.
Und die passstarken Spieler, die man fürs defensive Mittelfeld hat, sind ja auch eher so, ja, ein bisschen verbindende Spieler, die für eine sichere Ballzirkulation sorgen, aber die das Spiel nicht an sich reißen und vor allem nicht sehr weiträumig sind. Und deswegen ist so von das Spielermaterial suggeriert das, und so sah es dann letztendlich irgendwie immer auch aus, dass Bremen viel, wenn sie versuchen, Passspiel zu betreiben, dass sie innerhalb des Zentrums so ein bisschen, ja, rumeiern, sag ich mal, aber nicht so richtig Struktur reinbringen, nicht, vor allem nicht raumgreifend werden und, wie ich schon gesagt habe, nicht so richtig zielgerichtet agieren, sondern dass alles sich so ein bisschen ineinander verläuft.
Ja. Interessanterweise aber scheint doch jetzt der Weg in der Rückrunde auch wieder zu gehen auf die defensive Sicherheit. Hat man sehr stark trainiert in im Trainingslager, hat auch sehr viel darüber geredet. Ist natürlich auch sicherlich dahingehend, dass man nur 5 Plätze vor den Abstiegsrängen ist und da wahrscheinlich sehen will, dass man da erstmal wegkommt von und dass man anscheinend die Entwicklung erstmal stehen lässt. Also interessant, weil wir haben es schon mehrfach
Hey,
teilweise angesprochen, so.
darf ich da kurz was einwerfen? Ich finde die Diskussion lustig, dass man das quasi das immer wieder angebracht wird, dass man, um von unten wegzukommen, defensive Stabilität braucht und da die Entwicklung erstmal hinten anstehen muss und so. Das ist so eine Standardargumentationskette, aber so Augsburg von der vergangenen Saison wäre ein Beispiel, aber jetzt auch mal grundsätzlich könnte man vielleicht auch annehmen, dass es hilfreich ist, guten Fußball spielen zu können, wenn man Punkte einfahren will. So. Weil am Ende ist relativ egal, wo man steht, am Ende muss man Punkte einfahren und dafür muss man guten Fußball spielen und da hä?
Ich würde sagen, man sollte mal besser werden, egal wo.
Ja, genau.
Ja,
Man sollte einfach
aber
besser werden, so.
ich möchte denen insofern widersprechen, als dass halt die Defensive doch ein starkes Problem war zuletzt. Also auch gerade was die Balance angeht, auch
Ja,
gerade was
gut, aber das hat
das Rausrücken von der Viererkette
Ja, aber
angeht, dass wenn du
das gilt
dann.
auch für Borussia Dortmund in den letzten 5 Spielen. Die sind nicht im Abstiegskampf. Das ist ja völlig
Ja, gut,
unerheblich,
klar.
wo man da ist. Wenn die Defensive ein
Klar.
Problem ist, muss
Ich
man an
würde
der
eher
Defensive
sagen,
arbeiten.
dass ich glaube, wenn Bremen bessere Staffelungen im Aufbauspiel hätte und dann einfach weiter so gegenpresst wie jetzt und auch kompakt ist wie die letzten Spiele, dann profitieren sie viel mehr, als wenn sie sich quasi im Pressing und im Defensivspiel stabilisieren. Also wer jetzt, weiß nicht. Was ich gesehen
Mal
habe,
schauen.
war das Defensivspiel, die zweiten Bälle, das Gegenpressing, Kompaktheit, fand ich sehr gut. Es fehlt eigentlich nur die Abstimmung, und die Abstimmung war nicht so, dass jetzt die Staffelung grundsätzlich ein Problem war, sondern wirklich, weil die gruppentaktischen Abläufe noch nicht harmonisiert waren, nicht ideal waren. Und da würde ich eher sagen, man sollte die einfach weiter trainieren, wie das jetzt gemacht wird, und prinzipiell eher am Aufbauspiel arbeiten und am Ballbesitzspiel und nicht an dem Defensivspiel, denn das passt dafür meiner Meinung nach wirklich nur die Abläufe. Wobei eben, ich habe halt nur die letzte Phase besonders beobachtet, und ich weiß nicht, wie das die Dortmund-Fans, oh Gott, die Bremen-Fans sehen und ob die mehr wissen als ich, aber was ich gesehen habe, würde ich wirklich eher in der Offensive arbeiten, so.
Mal schauen.
Mehr zu sagen. Also ich denke halt, ich hatte jetzt gerade schon das Kaderproblem angesprochen bezüglich Aufbauspiel. Also ich denke, das ist schon schwierig, das so richtig griffig zu gestalten mit den mit dem Material, was zur Verfügung steht. Auf der die Kehrseite ist halt, wenn man jetzt auf defensive Stabilität und Pressing geht, ist auch schwierig daraus sehr viel zu machen, weil auch jetzt der Kader nicht unbedingt so mit umschaltstarken, also mit konterstarken Spielern gespickt ist, ne? War aber bei Petersen und Elia, aber es sind halt nur zwei. Hand, wie gesagt, fast so verschleppt, so tendenziell ein bisschen.
Haben wir die Santo schon kritisiert, dass wir das noch machen?
Hm? Hand?
Haben wir die Santo schon kritisiert?
Ja, aber die Santo ist, glaube ich, auch so eine, eventuell so ein bisschen eine Fehleinschätzung von Dutt, könnte ich mir vorstellen. So.
Ja, eure Prognose für die Rückrunde, was glaubt ihr, wie es weitergeht?
Wenn die auf eine 4-3-3-4-4-2-S-Formation umstellen, orientieren sie sich nach oben, ansonsten denke ich, werden die 14. oder 13.
So scheint es auszusehen. Mal gucken, sind da noch Transfers geplant? Weiß man da was?
Geld ist ja nicht da, also man ist ja auch pleite, muss man.
Ja, Verkäufe geplant.
Ja, muss man halt irgendwelche Japaner holen.
Nee, also das sieht nicht nach Transfers aus.
Das ist schwierig. Tja.
Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Damit sind auch in den Testspielen haben sie sehr viele 0-0 oder 0-1-Niederlagen reingebracht. Das klang alles so nach viel Einheitsbrei. Also mal schauen, also wird auch viel abhängen, wie es jetzt losgeht. Schauen wir mal, wie es weitergeht in Bremen. Ich glaube auch, das ist noch nicht gegessen, das Thema Abstieg, aber ich denke schon, da sind noch zwei andere Mannschaften, die da eher noch ein Wort mitsprechen. Das war es auch schon für heute. Also Bremen, Stuttgart, Mainz haben wir abgegrast hiermit offiziell. Die Hörer draußen wissen alles, was es über die Teams zu wissen gibt. Und morgen geht es weiter mit einer Runde zu Augsburg, Hertha BSC Berlin, ich sag schon Hertha BSC Berlin, Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg.
Gott, der hat Hertha BSC Berlin gesagt.
Jetzt, oh nein,
das es ist werden wieder so wie Beine gebrochen.
Arsenal London. Die Hertha-Fans haben mich ja schon nach gestern auf dem Kieker.
Was war da nochmal?
Ich hatte doch Hertha als Team mit H unterschlagen.
Ach genau.
Schockierenderweise.
Jeden Tag ein Hertha-Diss.
Jeden Tag ein Hertha-Diss. ich bedanke mich bei euch beiden sehr herzlich. Und bis morgen.